Wir wiederholen, was wir am Ende der letzten Vorlesung gemacht haben, bevor es in den Endspurt geht von Kapitel 8. Am Ende der letzten Vorlesung haben wir uns ein Kriterium dafür überlegt, wie man Irreduzibilität nachweisen kann bei Polynomen aus Kx. K ist die ganze Zeit im Körper, Kx ist der Polynomring dazu. Und Irreduzibilität war so eine Eigenschaft, die definiert war einmal darüber, dass das Polynomgrad mindestens 1 haben soll und dann noch darüber, dass es keine interessanten Faktorisierungen hat. Oder anders gesagt, wenn man es als Produkt von zwei Polynomen aus dem gleichen Polynomring schreiben kann, dann muss mindestens eins der beiden Grad 0 haben. Das heißt, es ist dann quasi so eine Faktorisierung wie Polynom, das fast genauso aussieht wie meine Konstante. Und das ist keine wirklich interessante Faktorisierung. Beispiele haben wir gesehen. Nachzuweisen ist gar nicht so einfach manchmal bei Irreduzibilität. Und hier ist ein Kriterium. P ist irreduzibel in Kx genau dann, wenn das davon erzeugte Hauptideal nicht der ganze Ring ist und gleichzeitig kein Ideal mehr echt dazwischen passt, zwischen das von P erzeugte und dem ganzen Ring. Haben wir uns letztes Mal überlegt. Und jetzt kommt Lemma 8.12, das vorletzte Resultat in diesem Kapitel. Da gucken wir uns auch wieder irreduzible Polynome an. Und diesmal geht es darum zu zeigen, dass die sich so ähnlich verhalten in dem Polynomring Kx, wie sich Primzahlen in Z verhalten. Primzahlen haben im Ring der ganzen Zahlen Z die Eigenschaft, dass wenn sie dort ein Produkt teilen, dass sie dann mindestens einen der beteiligten Faktoren teilen. Und irreduzible Polynome in Polynomringen über Körpern haben diese Eigenschaft auch. Darum geht es in Lemma 8.12. Wir haben also P aus Kx, P soll irreduzibel sein, dann haben wir zwei Polynome S und T aus Kx und die sollen so sein, dass S mal T im von P erzeugten Hauptideal liegt. Und das ist einfach nur eine andere Ausdrucksweise dafür, dass S mal T P quasi als Faktor enthält. Dass man S mal T also schreiben kann als P mal irgendwas. Oder anders gesagt, S mal T ist durch P teilbar. Das ist die Voraussetzung. Und dann werden wir zeigen, dass dann S oder T durch P teilbar ist in dem Ring. Oder anders gesagt, S oder T ist bereits ein Vielfaches des Polynoms P. Wir drücken das jetzt alles in dieser Idealsprache aus, weil das relativ einfach ist und weil das ist, worauf es immer hinausläuft, wenn wir Beweise machen. Ich habe schon mehrfach gesagt, dass Teilbarkeit in Ringen schwierig ist. Als Konzept muss man sehr sorgfältig mit umgehen, damit da keine seltsamen Dinge passieren. Und deswegen hier immer alles in der Idealsprache. Als Merksatz können Sie aber, wenn Sie möchten, für sich festhalten, beim irreduziblen Polynom P in einem Polynomen mit einem Körper ist es so, dass wenn ein Produkt von Polynomen dadurch teilbar ist, dass dann mindestens eins der beteiligten Polynome schon dadurch teilbar ist. Das ist eine kurze Art, sich das zu merken. Wie zeigen wir das? Na, wir benutzen die Voraussetzung, nämlich dass man S mal T schreiben kann als P mal irgendwas. Und dann nehmen wir an, dass das, was wir zeigen wollen, falsch ist. Wir führen also einen Widerspruchsbeweis. Wir nehmen an, dass das nicht stimmt, was wir zeigen wollen. Schlussfolgern irgendwas und am Ende muss dann Quatsch rauskommen. Irgendein Widerspruch. Das ist der Plan. Nicht im Ideal P mal Kx. Angenommen, es gelte S nicht im P mal Kx und T nicht im P mal Kx. Ich schreibe für Orientierung dazu. Ziel ist ein Wiederholen.
Wenn ich zwei Ideale nehme, also zwei Mengen dieser Art Polynom mal der ganze Polynomring und die addiere, dann ist das, was rauskommt, auch wieder ein Ideal. Man kann sich sofort überlegen, dass die ganzen Rechenregeln für die Addition, die man braucht, da erfüllt sind und diese Abgeschlossenheitsbedingungen unter der Multiplikation, wo es ja darum geht, dass man Elemente nimmt und die mit irgendwas aus dem Ring multipliziert und wieder drin landet, die hat man auch sofort einfach, weil man ja alles schreiben kann als etwas aus dem einen Ideal plus etwas aus dem anderen. Dann ist es einfach das Distributivgesetz. Ich benutze das jetzt und bastle mir ein Ideal, das größer ist als P mal Kx. P mal Kx ist ein Ideal, so ein Hauptideal von P erzeugt, und wir wissen darüber etwas, weil P als irreduzibel vorausgesetzt ist. Das hier, dass S da nicht drin liegt, ist der Grund dafür, dass wenn ich jetzt noch das Ideal S mal Kx nur dazu addiere, dass dann was rauskommt, was echt größer ist. Denn wenn das dasselbe Ideal wäre, dann müsste man ja S schon hier drin irgendwie darstellen können. Kann man aber nicht. Wir wissen also jetzt, dass P mal Kx enthalten ist, und zwar echt enthalten ist, in P mal Kx plus S mal Kx. Und jetzt schreibe ich also dazu, und das ist ein Ideal von wie man das macht. Das gleiche hätte ich auch mit T machen können, aber ich habe mich jetzt halt entschieden, das mit S zu machen. So, was ist jetzt los? Wir haben P mal Kx, das liegt echt in einem Ideal des Ringes Kx. Und P ist irreduzibel. Dann kommt Lemma 8.11 und sagt, na Moment, wenn das so ist, dann muss jetzt dieses größere Ideal, das wir hier gebastelt haben, schon der ganze Ring sein. Denn es liegt nichts echt, also kein Ideal, echt zwischen P mal Kx und dem ganzen Ring. Das steht in Lemma 8.11 in Aussage B. Und wir dürfen das benutzen, weil wir die dazu gleichwertige Voraussetzung haben, dass P ein irreduzibles Polynom ist. Das benutzt halt hier, da P irreduzibel im Kx ist. Vielfaches von P in Polynomsprache. Hier genauso, aber für S. Ich bekomme also alle Elemente in dieser Menge, die hier links steht, indem ich irgendwelche Polynome mit P multipliziere, irgendwelche Polynome mit S multipliziere und dann die Summe. So sehen die alle aus. Und ich behaupte, dass das 1 ist, der ganze Ring. Das haben wir gerade hergeleitet, warum das so ist. Bedeutet jetzt also, dass wenn ich mir irgendein Polynom schnappe, hier irgendeins, dass ich das dann so schreiben kann, wie das auf der linken Seite steht. Nämlich als P mal irgendwas plus S mal irgendwas. Und das werden wir jetzt benutzen. Und das Polynom, das ich so darstellen möchte, als P mal irgendwas plus S mal irgendwas, ist das konstante Polynom 1. Warum wähle ich gerade das? Erstens hat es Grad 0 und Grad 0 ist immer mächtig, wenn man dann die Gradformel benutzt. Das beschränkt nämlich dann schon ziemlich doll, was für Grade die Polynome haben können, die da sonst so rumlaufen. Und es ist ein konstantes Polynom, das es in jedem Polynomring über einen Körper geben muss. Denn jeder Körper hat ein Einzelelement. Das heißt, ich habe die Garantie, dass es dieses konstante Polynom gibt. Dann nehme ich das. Nehmen wir jetzt konstante Polynom 1k her
sehen kann, dass es in der linken Seite geht, nämlich als P mal Q1, deswegen habe ich Q1 hergenommen, plus S mal Q2, deswegen habe ich Q2 hergenommen. So, ich habe gerade schon gesagt, alles, was ich da gerade gemacht habe für S, hätte ich genauso für das Polynom T machen. Das tun wir jetzt. Das ist der zweite Schritt, sozusagen die zweite Zutat von dem Argument, das wir dann gleich machen wollen. Ich schreibe aber jetzt nicht alles nochmal so ausführlich für T hin, sondern sage einfach, naja, alles, was ich für S gemacht habe, kann ich für T genauso machen. Und wo möchte ich am Ende hin? Na, ich möchte dahin, dass ich diese Gleichung habe, aber anstelle von S steht da T. Und deswegen kann ich das Konstantenpolynom 1 aufschreiben als P mal irgendwas plus T mal irgendwas. Und dann nehme ich mir diese Polynome halt her, die heißen dann naheliegenderweise Q3 und Q4, schreibe es in die Gleichung hin und dann fangen wir an, das Argument fertig zu backen. Genauso finden wir Sie müssen sich bitte beschweren, vor allem wenn Sie hinten sitzen. Ja, erstens, wenn ich zu leise rede, da hatte ich bisher noch nicht den Eindruck, dass das ein Problem war. Das freut mich, denn ich will die Leute vorne auch nicht anbrüllen. Aber wenn ich zu klein schreibe, dann bitte hinten oder so in den Ecken Bescheid sagen. Okay? Bitte beschweren Sie. Mit der Eigenschaft. Zum Beispiel kann man mal diese beiden verschiedenen Schreibweisen für das konstante Polynom 1 nehmen und kann die multiplizieren. Dann kommt auf der einen Seite wieder das konstante Polynom 1 raus und auf der rechten Seite passiert irgendwas Spannendes, denke ich. Wollte ich dazu noch mehr sagen? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich jetzt einfach nur losrechnen. Und das ist, jetzt kommt das ganze Zeug von oben, P mal Q1 plus S mal Q2 mal P mal Q3 plus T mal Q4. Und jetzt kommen die Rechenregeln für Polynome und ich schreibe einfach alles hin, was da so passiert. P mal P mal Q1 mal Q3 plus P mal T mal Q1 mal Q4 plus S mal P mal Q2 mal Q3 plus S mal T mal Q2 mal Q4. Super, dass es da noch so hinpasst. Und jetzt kommt das, was ich da vorhin oben unterstrichen habe. Ich glaube, es wird Zeit für eine Farbe.
Was haben wir denn hier so rumliegen? Steht ein Polynom von Grad 0. Und mit der Graphformel
geht das nur, wenn die Polynome hier auf der rechten Seite auch Raten haben. Beide sogar. Das geht aber schlecht, wenn eins der beteiligten Polynome irreduzibel ist und deswegen Raten mindestens 1 hat. Das funktioniert nicht. Also, das hat Grad 1, das heißt, die rechte Seite hat Grad 1, wenn das, beziehungsweise Grad von P, wenn das hier Grad 0 hat, könnte sein, oder das ist das Nullpolynom, dann ist der Grad minus unendlich mal zu Ende. Das geht nicht, das hier links ist ja nicht das Nullpolynom. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wie es mit dem Grad irgendwie hinkommen kann, ist tatsächlich, dass hier auf der rechten Seite beide Grad 0 haben und das eben bei P ist das.
Eine der Nummern, die ich immer nachgucken muss. 8,4.
Genau, das zusammen damit, dass P mindestens 2,1.
Das ist der Widerspruch. Fertig, das war's. Das war das vorletzte Lemma in diesem Kapitel.
Fehlt Ihnen jetzt noch was?
Da wird noch laut gedacht. Darf ich Ihnen helfen beim lauten Denken? Nein? Das akzeptiere ich. Dann gehe ich einen Schritt zur Seite und lasse Sie in Ruhe laut denken. Melden Sie sich, wenn Sie doch irgendwo Unterstützung brauchen. Ansonsten gucke ich jetzt mit den anderen schon mal, was in Satz 8.13 passiert. Das ist der Hauptsatz für dieses Kapitel, einer der Gründe, warum wir diese vorherigen Resultate alle bewiesen haben. Wir wollen uns jetzt überlegen, dass es in Polynomringen über Körpern so etwas Ähnliches gibt wie eine Primfaktorzerlegung. Wenn ich anfange mit einem Polynom P, mit irgendeinem, das Grad mindestens 1 hat, das also nicht konstant ist, dann kann ich das als Produkt irreduzibler Polynome schreiben. Und diese Darstellung als Produkt, die ist auch ziemlich eindeutig. Was meine ich mit ziemlich? Na, ich kann die Reihenfolge der Faktoren verändern und ich könnte auch die Polynome mir schnappen und dann jeweils mit irgendeiner Konstanten multiplizieren und das dann dadurch ausgleichen, dass ich irgendwo anders mit dem Inversen multipliziere. So, stellen Sie sich vor, Sie haben so eine Zerlegung in irreduzible Polynome und das läuft über den Körper R und jetzt nehmen Sie irgendein Polynom und nehmen alles mal 2 und bei einem anderen gleichen Sie das aus und nehmen alles mal 1/2. Dann haben Sie da zwar Polynome verändert, aber nicht wirklich auf eine interessante Art und Weise. Okay? Ein bisschen so, als würde man bei einer Primfaktorzerlegung irgendwo mal minus 1 rechnen und dann irgendwo nochmal mal minus 1. Da passiert nichts Spannendes. Das beweisen wir jetzt. Und wir machen das mit Induktion. Interessanterweise ist es so, dass wir die Existenz einer solchen Zerlegung quasi durch Hingucken bekommen. Das Einzige, wo wir einmal ein bisschen argumentieren müssen, ist die Eindeutigkeit. Dass es also nicht möglich ist, mehrere sehr unterschiedliche Zerlegungen für das gleiche Problem. Formel, das ist doch x² plus 1 mal x². Beispiel. Ich kann auch einfach hingucken und nach Nullstellen suchen, geht auch.
Jetzt sehe ich, dass ich noch nicht fertig bin. Hier die linke Seite, x2 plus 1, die ist schon irreduzibel in Rx. Denn x2 plus 1 hat ja in R keine Nullstellen. Aber hier auf der rechten Seite kann ich noch weiter zerlegen. Und zwar kann ich das noch schreiben als x minus 1 mal x plus 1. Und das sind dann beides Polynome vom Grad 1. Die sind irreduzibel, da muss ich nicht weiter gucken. Und dann zusammen kommt dann folgendes raus. In Rx, wenn ich jetzt weitergehe in den größeren Polynomen Cx, dann kann ich mit dieser Faktorisierung anfangen und gucken, ob ich die noch feiner machen kann und sehe dann, ah, hier vorne kann ich noch was tun, da kann ich auch noch zwei Faktoren rausmachen, sodass ich dann eine Zerlegung kriege in lauter Polynomen von Rx. Das ist auch kein Zufall, dass es in Polynomen in Cx so passiert. Das ist aber ein sehr guter Schritt. Das ist also eine Zerlegung. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, dann können können Sie mich bitten, das nochmal alles auszusprechen, aber ich würde es ungern jedes Mal hinschreiben. So, dann ist der Tag rum. Die einzige Darstellung. Willst du auch? Okay. Induktionsschritt.
Beide Grad mindestens 1 haben, dass dann andersrum auch
auch S und T beide gerade höchstens n minus 1 haben. Denn das muss ja zusammenpassen. Beide diese Polynome, die da stehen, erfüllen also die Voraussetzung, die hier steht. Der Satz ist richtig für Polynome vom Rat höchstens n minus 1.
Finden wir so eine Zerlegung.
Und dann kleben wir die Karte zusammen und finden eine für P.
Dass ich das
irgendein Körperelement mit einem der T's über. Und dann passt es. Erster Schritt. Auf der linken Seite steht ein Produkt, in dem man sehen kann, dass da Q1 vorkommt. Das ist also ein Vielfaches von Q1. Dann ist die rechte Seite auch ein Vielfaches von Q1. Hier steht jetzt ein Produkt mehrerer Polynome und das Produkt ist durch Q1 teilbar für Polynomring K1. Q1 ist irreduzibel und jetzt kommt unser fantastisches Lemma von gerade und sagt, dann muss mindestens einer der beteiligten Faktoren durch Q1 teilbar sein. Jetzt stehen halt nicht nur zwei da, sondern möglicherweise viele, aber dann wende ich das Lemma einfach mehrfach an, bis ich darauf komme, dass es hier einen Index gibt, i, derart, dass ti ein Vielfaches von Q1 ist. Und naja, ich darf die Reihenfolge ja einfach so hinschummeln, dass es schön ist, und dann sage ich einfach, T1 soll das sein, das durch Q1 teilbar ist. Wir wenden erst Lemma 12 an. Und wählen die Bezeichnung so. Das, jetzt nehme ich die Notation aus dem Lemma. Die Notation aus dem Lemma war ja, dann Q1 liegt in T1 mal Kx. Oder andersrum, Q1 teilt das, also ist das ein Vielfaches davon. Also T1 in, ja genau so, das T1 in Q1 mal Kx. Das heißt, ich wende das an mit Q1 in der Rolle von K aus dem Lemma 8,12. In Lemma 8,12 ist das irreduzible Polynom P. Die Rolle übernimmt jetzt Q1. Q1 teilt diese rechte Seite, teilt also mindestens einen der Faktoren, und wir sagen einfach, das soll T1 sein, und schreiben das so. T1 ist ein Vielfaches von T1. Das ist die Adaption der Notation aus dem Lemma. Daran schreiben wir T1 als Q1 mal irgendwas. Wieso? Das können wir schon. Sei es aus Kx mit der Eigenschaft T1 gleich Q1 mal S. So, dann haben wir das ganz explizit hingeschrieben und können jetzt einsetzen. Der Witz ist jetzt, dass wir die linke Seite lassen und dass wir auf der rechten Seite T1 ersetzen durch Q1 mal S, sodass man also bei beiden Ausdrücken am Anfang das Q1 stehen hat. Dann kann man das ausklammern und dann ein bisschen umrechnen. Das ist also Q1 mal und so weiter bis Qn. Das gleiche wie, ich setze ein für T1, Q1 mal S mal T2, das ist Tk. Das passiert alles in einem Polynomring, insbesondere in einem Ring. In einem Ring habe ich alle T-Inverse, ich kann also das auf die andere Seite bringen. Und dann steht auf der einen Seite das Nullpolynom und auf der anderen Seite steht die Differenz dieser beiden Polynome. Ich habe das so gemacht, dass ich hiermit anfange und die rechte Seite abziehe. Also ist jetzt das Nullpolynom das gleiche wie Q1, ich klammer schon mal aus, mal. Ja, was bleibt hier übrig? Q2 bis Qn. Minus, was bleibt auf der anderen Seite übrig? Wenn Q1 weg ist, habe ich dann noch S mal T2 und so weiter bis zu Tk. Interessant. Hier steht das Nullpolynom als Produkt von zwei Polynomen. Wie geht das? Kx ist ein Polynomring in einem Körper. Da haben wir am Anfang mal so verschiedene Sachen bewiesen, verschiedene Rechenregeln. Wie war das nochmal? Wenn ich da jetzt das Nullpolynom stehen habe als Produkt von zwei Polynomen, was ist dann los?
Ja? Einer von beiden muss Null sein.
Richtig. Einer von beiden, damit meine ich immer, mindestens einer von beiden Faktoren muss selber als Nullpolynom sein. Dann gucken wir doch mal. Kann Q1 das Nullpolynom sein? Nee, genau, danke fürs Poltern. ist also nicht irreduzibel. Das heißt, das ist vorne schon mal nicht das Nullprimum. Dann haben wir noch die rechte Seite von der Ganzen, die muss jetzt das Nullprimum sein. Und indem Sie sich wieder vorstellen, dass man das so umformt, sehen Sie dann, dass dieser erste Teil dasselbe sein muss wie dieser zweite Teil.
Okay. Schreiben wir jetzt nochmal auf. Was ich benutze, ist Lemma 8,4 Teil C.
Nicht so schlimm wie ich dachte.
nicht alles gut gelesen, deswegen werde ich das jetzt vorlesen und auch nochmal erklären. So, hier ist, was ich angeschrieben habe. Da der Grad von S gleich 0 ist, argumentieren Sie hier oben mit der Gradformel, T1 und Q1 sind irreduzibel, haben also Grad mindestens 1 und man muss S Grad 0 haben, sonst geht es nicht. Deswegen spielt das hier in dieser Zerlegung sozusagen keine Rolle mehr, es ist nur eine Konstante und T2 des TK ist schon die komplette Zerlegung mit irreduzibel. Wegen der Eindeutigkeit müssen jetzt die beteiligten Polynome die gleiche, es müssen gleich viele sein. Hier geht es von 2 bis n, das sind n minus 1 Stück, also müssen es hier auch n minus 1 Stück sein, also ist k gleich n. Deswegen ist k gleich n. Und die Eindeutigkeit sagt ja auch, dass die Polynome im Prinzip die gleichen sein müssen, bis auf Reihenfolge und Multiplikation mit Körperelementen. Das wissen wir jetzt für Q2 bis Qn und T2 bis TK, was dasselbe ist wie Tn. Aber wir wissen es auch für Q1 und T1, wenn hier oben steht ja, dass die sich nur um eine Konstante unterscheiden. Deswegen habe ich jetzt hingeschrieben, dass die alle, Q1 bis Qn, übereinstimmen, bis auf Reihenfolge und Faktoren aus K, mit T1 bis TK. Ich habe also in diesem Satz jetzt alles zusammengefasst, was wir uns am Ende zusammengekünstelt haben, damit wir es einmal kompakt verstehen haben. Und dann ist der Beweis fertig. Was war die Idee? Idee 1, Induktion über den Grad und dann solche Sachen benutzen wie Zerlegung und die Gradformel und so. Idee 2, Wissen über irreduzible Polynome. Also zum Beispiel, wenn Sie ein Produkt teilen, teilen Sie einen der Faktoren und so. Das haben wir da reingestellt. Deswegen also auch die Vorbereitung davor mit den Resultaten davor. Wir haben jetzt gesehen, wie das hier zusammenfließt in diesem Hauptsatz. Wir atmen kurz durch. Was haben Sie für Fragen? Kapitel 8 ist jetzt zu Ende. Das ist ein guter Moment, um zu sagen, tschüss Polynome, bis später. Oder auch, ich hätte da noch eine Frage. Das, was wir über Polynome jetzt wissen müssen, für den Rest dieser Vorlesung, das haben wir jetzt. Können wir in den Werkzeugkoffer tun, an die passende Stelle. Und jetzt kommt Kapitel 9. So, Sie sehen halbwegs bereit aus für Kapitel 9. Ich bin sowieso bereit. Dann mache ich es schon mal auf. Sie können jetzt schon mal gucken, Sie brauchen jetzt ja auch was Neues zum Reinschauen. Ich wische die Tafel, wir atmen einmal tief durch, verabschieden uns von Kapitel 8 und schauen, wie es weitergeht. Ah, wir verabschieden uns natürlich nicht von Polynomen. Da sind sie wieder, ne? Eigenwerte und besondere Polynome. Okay, dann geht es gleich los, aber erstmal wischen. Um noch allgemeiner zu sein, aber wir schränken das dann gleich wieder auf Endomorphismen ein. Also k-lineare Abbildung eines Vektorraums in sich selbst und da interessieren uns jetzt Abbildungsmatrizen, an denen man sehr schnell sehr viel Information über die Abbildung ablesen kann. Da wollen wir hin.
Warum wir uns auf Endomorphismen beschränken, habe ich hier nochmal kurz aufgeschrieben. Der Witz ist halt, dass Vektorräume über einem Körper K, die die gleiche endliche Dimension haben, automatisch isomorph sind. Und die sind dann isomorph zu K hoch irgendwas. Heißt also, dass wenn ich jetzt da V und W habe, dann gucke ich einfach, welcher hat die größere Dimension und dann nehme ich einfach den und interpretiere alles als Endomorphismen dieses Vektorraums in sich selbst. Ich gucke mir quasi die Kopie des niedriger dimensionaleren Vektorraums da drin an, von der ich weiß, dass es sie gibt, wegen unseres Dimensionssatzes. Das heißt also, dass ich, wenn ich ein Problem habe mit unterschiedlichen Vektorräumen über K, dass ich das dann immer übersetzen kann durch solche Isomorphismen in ein Problem, wie wir es hier behandeln. Und wir werden sehen, dass es so viel einfacher ist, wenn man einfach nur Endomorphismen betrachtet, alles mit der gleichen Basis machen kann, automatisch immer schöne quadratische Abbildungsmatrizen hat und so weiter. Da ist dann sehr viel Zeug, so technisches Zeug, um das wir uns dann nicht kümmern müssen. Und trotzdem verlieren wir nichts von der Allgemeinheit. Dann kommen wir jetzt direkt zu einem der wesentlichen Wörter in diesem Kapitel, nämlich zu dem Wort Eigenlänge. Vorher wiederholen wir nochmal, Endomorphismen sind einfach Homomorphismen des Vektorraums in sich selber, dafür haben wir schon Notationen. Ab jetzt soll Phi ein Endomorphismus von V sein, über K. Und erstmal möchte ich sagen, was es heißt, dass ein Körperelement ein Eigenwert ist. Ein Eigenwert ist man, wenn es Vektoren gibt, die nicht der Nullvektor sind und die von der Abbildung einfach auf das entsprechende Vielfache abgebildet werden, dass dieses Körperelement vorgibt. Wenn ich also jetzt ein Körperelement bin, Lambda, dann bin ich ein Eigenwert genau dann, wenn ich einen Vektor finde, der nicht der Nullvektor ist und der auf mich mal sich selber abbildet. Wir sehen gleich Beispiele. Zu Eigenwerten gibt es ja dann immer diese Vektoren, die bezeugen, dass es auch ein Eigenwert ist. Sowas muss ich ja finden. Wie gesagt, der Nullvektor ist nicht erlaubt, denn der geht ja immer auf alles mal sich selber, einfach weil jeder Skalar mal der Nullvektor ist. Das wäre langweilig, wenn man den erlauben würde. Nein, wir suchen von Null verschiedene Vektoren. Das sind unsere Zeugen, die bezeugen, dass es wirklich ein Eigenwert ist, was wir da haben. Und diese Vektoren nennen wir dann Eigenvektoren. Also auch wieder mit diesem Wort Eigen. Und dann können wir jetzt also allgemein einführen, also wir können mit einem Eigenwert anfangen, Lambda, und können dann sagen, wir suchen die Eigenvektoren dazu. Wir können aber auch sagen, wir nehmen uns einen Eigenvektor her, ohne zu spezifizieren, zu welchem Eigenwert der gehört. Das geht auch. Wir können einfach sagen, ja, wir nehmen jetzt den Vektor V her aus V, nicht der Nullvektor, und der soll halt ein Eigenvektor sein zu irgendwas, zu irgendeinem Lambda, das wir noch nicht kennen. Das geht auch. Das heißt, dafür muss es nur einen Eigenwert geben, der dazu passt, auch wenn wir den nicht kennen. Und das Einzige, was wir beachten müssen, ist immer, Eigenvektoren sind nicht der Nullvektor. Das ist einer der Standardfehler. Eigenvektoren sind nie der Nullvektor. Kleines Beispiel zum Warmwerden. Umschalten. So kleine Beispiele, damit Sie sich besser vorstellen können, was ich da meine. Und ich fange jetzt nicht mit so langweiligen Beispielen an wie, naja, die Nullabbildung und dann geht halt alles auf Null und deswegen ist Null ein Eigenwert, bla, oder die identische Abbildung, da geht alles auf sich selber, das heißt, da ist 1 ein Eigenwert. Das ist, wir machen es ein kleines bisschen interessanter. Wir wissen ja, dass, ja?
Also, beim Nullvektor wäre der Nullvektor dann trotzdem ein Eigenwert?
Nee. Vektoren sind keine Eigenwerte, sondern nee, Körperelemente. Bei der Nullabbildung bilde ich alles auf Null mal den Vektor ab. Das heißt, der Eigenwert ist Null, das Körperelement Null. Das ist erlaubt.
Also das Körperelement Null ist erlaubt.
Ja, das ist sogar wichtig. Der Spezialfall, dass die Null des Körpers ein Eigenwert ist, der ist sogar richtig wichtig, das ist erlaubt. Also die Eigenwerte sind das, was im Körper passiert, das ist alles erlaubt. Die Eigenvektoren, die quasi bezeugen, dass etwas ein Eigenwert ist, die leben im Vektorraum und da dürfen sie alles benutzen, außer dem Nullvektor. Und ich habe versucht zu erklären, warum man den Nullvektor rausnimmt. Der ist einfach nicht aussagekräftig. Dass der mal irgendein Körperelement der Vektor selber ist, das ist langweilig und passiert für jedes Körperelement, dann wäre jedes Körperelement ein Eigenwert und das Konzept wäre sinnlos. Man muss den rausnehmen, damit es ein sinnvolles Konzept ist. Wir wissen vielleicht noch, dass Multiplikation mit einem festen Skalar immer einen Endomorphismus bewirkt.
Und wenn man das macht, dann wird dieser Skalar, den man da benutzt, automatisch ein Eigenwert, weil ja jeder Vektor auf das entsprechende Vielfache abgebildet wird. Das heißt, wenn man einfach nur was basteln möchte mit Eigenwerten, geht es zum Beispiel so.
Eine Lampe aus K ist die Abbildung, ich nenne die jetzt mal Alpha Lambda, V mal V, also alle V aus V sei V Alpha Lambda, Lambda mal V, ein Vektorraum, Endomorphismus mit einzigem Eigenwert Lambda.
Standardabkürzung, hier in dieser Vorlesung für immer. EW groß ist Eigenwert, EV groß ist Eigenvektor. Können wir uns vor einigen, oder? Wird, glaube ich, keine Gefahr für Missverständnis sein.
Mit einzigem EW benutze ich jetzt Eigenwert Lambda.
Warum ist das der einzige? Naja, wenn es jetzt noch ein anderes Körperelement gäbe, das ein Eigenwert ist, dann müsste ja ein Vektor gleichzeitig auf Lambda mal sich selbst und auf dieses andere Element mal sich selbst abgebildet werden. Das geht aber nicht so gut. Das einzige Element, bei dem das klappt, ist der Nullvektor, der nicht erlaubt ist als Eigenvektor.
Heißt auch, dass alle Vektoren hier außer dem Nullvektor Eigenvektoren sind. Alle immer für dieses Lambda. Außer Null sind alle Vektoren
super einfaches, banales Beispiel, das aber super praktisch ist, denn manchmal stelle ich Ihnen ja auch so Fragen wie, stimmt das nicht, geht das nicht, gibt's das nicht? Und wenn ich dann zum Beispiel sowas frage wie, hey, gibt's eine Abbildung von R5 in sich selbst mit nur genau einem Eigenwert und alle Vektoren außer 0 sind Eigenvektoren, dafür können Sie sagen, ja, 5-mal, bla, ist meine Abbildung, alles wird auf 5-mal sich selber abgebildet, fertig, einziger Eigenwert 5, so zum Beispiel. Anderes Beispiel, diesmal von R3 nach R3 und ich gebe Ihnen eine Abbildungsmatrix. Haha, bespiegelt sich viel, Eigenwerte in Abbildungsmatrizen sehen.
Nächstes Beispiel sei I, ein Endomorphismus.
Ich schreibe jetzt eine Abbildungsmatrix hin, ohne zu sagen, ja, da ist eine Basis und die Vektoren heißen so und bla bla bla, brauchen wir nicht. Abbildungsmatrix heißt, es muss eine Basis geben, auf die sich bezieht und uns ist egal, wie die genau aussieht.
Ich schreibe einfach die Matrix hin. Wir werden gleich sehen, dass es völlig egal ist, auf welche Basis die sich bezieht. Das sieht so aus, 1, 1, 0, 0, 2, 0 und minus 1. 0, 1. Schöne Matrix, wir können daran alles üben, was man halt so üben kann. Rang bestimmen, Determinante ausrechnen, Dreiecksform machen, bla bla bla. Aber jetzt geht es um was anderes. Sieht jemand ein Eigenwert?
Vielleicht sogar schon mit einem Vektor, der das bezeugt. Wer hat eine Idee? Wie gesagt, das Spiel heißt, wir sehen Eigenwerte. Und es wäre total gemein, wenn ich in der ersten Runde da was hinschreiben würde, wo man nichts sieht. Mein Hinweis.
Dazu müssen Sie sich nur überlegen, vor Ihrem geistigen Auge, wie man auf so eine Matrix kommt. Da gibt es in der Basisvektoren, B1, B2, B3. Die werden abgebildet und wie sie abgebildet werden, steht in der Matrix. Das heißt, wenn Sie jetzt in Gedanken einmal durchgehen, wie man die Matrix liest und die Bilder ausrechnet, dann müssen Sie vorkommt als zweiter Vektor und dann
stellen kann. Entschuldigung, aber so ist es. Sie dürfen bei mir immer alles tun, aber es kann sein, dass es dann nicht die Frage beantwortet, die ich gestellt habe. Und in diesem Fall würde die zweite Spalte nichts aussagen für meine Fragen, sondern die zweite Zeile, weil ja in den Zeilen die Koeffizienten stehen für die Bilder. Das heißt, egal was der zweite Basisvektor ist, in der zweiten Zeile steht, dass der auf zweimal sich selber abgebildet wird. Das steht da. Oder? Abbildungsmatrizen? Oh, ist schon ein bisschen her. Sie sehen jetzt, wir müssen das üben. In dieser Woche kommt in meiner Podcast-Folge, die war die Woche, auf jeden Fall so ein kleiner Fahrplan und ein Vorschlag für einen Werkzeugkasten für die Klausur, weil ich nämlich merke, dass manche Sachen so ein bisschen her sind und ich merke jetzt, dass sie eine Weile brauchen, dann bei den Beispielen, um wieder mitzudenken, ach ja, stimmt, so ging das ja. Da war eine Frage, ja.
Ich frage mich, ob der dritte Spalte 001
zeigt. Sagt die Spalte bei uns was aus?
Was ist auf der Standardbasis?
Die Spalten der Abbildungsmatrix sagen uns gar nichts, nur die Zeilen. So ist es. Man muss sich ja irgendwann im Leben entscheiden, ob in der Abbildungsmatrix die Zeilen oder die Spaltenaussage kräftig sind. Und bei uns waren es immer die Zeilen, deswegen müssen sie jetzt auch die Zeilen sein. Wir können nicht zwischendurch wechseln. Aber ja, ihr Gedanke ist gut, dass sie quasi gucken nach Spalten oder Zeilen, wo alles nur das außer allem eintrat. Das sind gute Kandidaten. Aber Vorsicht, Spalten sind für einen Herrscher, einen Vektoren egal in Abbildungsmatrizen. Zeilen sind das Entscheidende. Und auch da muss dann der von 0 verschiedene Eintrag an der passenden Stelle stehen. Wenn ich jetzt hier hätte 002, würde mir das nicht so viel bringen, denn dann würde ja der zweite Basisvektor auf zweimal den dritten abgebildet werden, was einen vektormäßig erstmal gar nicht gibt. Wem ist überhaupt nicht klar, worüber ich hier gerade spreche und warum die zweite Zeile uns hilft beim Thema Eigenwert? Wer braucht es jetzt wirklich nochmal ausführlich? Ah, danke für Ihre Offenheit, das ist gut. Dann gehen wir jetzt nochmal kurz durch, was in so einer Abbildungsmatrix passiert. Wir stellen uns vor, dass wir eine geordnete Basisänderung haben. Wie die aussieht, ist völlig egal. Die Vektoren heißen B1, B2 und B3. So heißen die jetzt. Und mir ist egal, was die ansonsten können. Hauptsache, sie bilden eine Basis. Die Reihenfolge habe ich festgelegt, denn sonst kann ich die Abbildungsmatrix ja gar nicht lesen. Jetzt lesen wir die mal gemeinsam. In der ersten Zeile steht, dass der Basisvektor B1 abgebildet wird auf einmal B1 plus einmal B2. Das ist das Bild. Was auch immer B1 und B2 sind, wenn ich die kenne, kann ich jetzt was ausrechnen, wenn nicht, dann halt nicht. Aber ich weiß, was das Bild ist. Jetzt habe ich verstanden, was der erste Basisvektor macht, wenn er abgebildet wird. Jetzt kommt der zweite. Der zweite, das sehe ich in der zweiten Zeile, wird abgebildet auf 0 mal den ersten plus 2 mal den zweiten, also er selber, plus 0 mal den dritten. Jetzt habe ich also auch verstanden, was mit dem zweiten Basisvektor passiert. Und der dritte, das sehe ich hier, wird abgebildet auf minus 1 mal den ersten plus 0 mal den zweiten plus 1 mal den dritten. Heißt also, beim ersten und beim dritten Basisvektor sind bei den Bildern noch andere Vektoren beteiligt als der Vektor selber und deswegen kommen die als Eigenvektoren nicht in Frage. Die zweite Zeile ist dagegen interessanter, denn da wird ein Vektor auf zweimal sich selber abgebildet. Und es ist nicht der Nullvektor, weil ja an einer Basis der Nullvektor nichts zu suchen hat. Sodass also hier der Eigenwert 2 zu sehen ist und wir haben auch direkt einen Eigenvektor dazu gefunden, nämlich den zweiten Basisvektor. Ob das der zweite Standardbasisvektor ist oder nicht, ist dabei völlig egal. Es gibt eine Basis, die dieser Matrix zugrunde liegt und der zweite Basisvektor in dieser Basis, die da benutzt wurde, der tut es. Ist das jetzt besser? Können die gerade noch so unglücklich waren, mir mal eine Rückmeldung geben? Ja? Alles klar. Wenn Sie Eigenwerte gucken in der Matrix einmal ausführlich erklärt haben wollen, nochmal in einem Beispiel, dann sagen Sie das schon. Nichts macht mir größere Freude, als eine Podcast-Folge zu machen, wo ich genau das an einem anderen Beispiel noch ausführlicher nochmal erkläre. Und dann vielleicht auch nochmal auf so ein paar Standardfehler hinweise, die da gerne gemacht werden. Das ist überhaupt kein Problem. Deswegen sind wir hier. So, das Beispiel ist damit zu Ende. Ich schreibe vielleicht noch einen Satz. Das wäre irgendwie nett, oder? Wenn ich jetzt noch einen Satz schreibe für die Leute, die im Schnellvorlauf durch das Video gehen und sich dann plötzlich denken, hey, was ist da passiert?
jetzt mit zwei verschiedenen Basen erstellt wurde, was es ja auch gibt, machen wir nicht so oft, aus gutem Grund, wie wir jetzt sehen. Aber das könnte ja auch sein, wenn ich eine Basis habe, B gut, mit der ich anfange, und eine andere Basis, C gut, mit der ich aufhöre. Und wenn dann der zweite Basisvektor der ersten und der zweiten nicht dieselben Vektoren sind,
dann hat diese zweite leider überhaupt keine Aussagekraft.
Dann sagt die nämlich einfach nur, der zweite Basisvektor in der ersten Basis geht auf zweimal den zweiten Basisvektor der zweiten Basis. Und wenn das ein völlig anderer Vektor ist, dann hat das mit Eigenwerten nichts zu tun. Also Vorsicht. Alles, was wir gerade gemacht haben, bezog sich darauf, dass wir bei einer Stellung der Matrix zweimal die gleiche Basis benutzen. Mehr Beispiele habe ich da jetzt zu Beginn nicht, sondern stattdessen möchte ich anfangen, mit Ihnen Dinge zu beweisen. Lern 1 legt sofort los damit, dass wenn wir verschiedene Eigenwerte haben und dann Eigenvektoren dazu jeweils, dass die dann linear unabhängige Mengen bilden. Das ist sehr praktisch und ist quasi so ein erstes Werkzeug hin auf dem Weg, den wir beschreiten wollen, nämlich Basen zu finden, bei denen möglichst viele beteiligte Basisvektoren Eigenvektoren sind von unserer Abbildung, weil das nämlich dann dazu führt, dass man an den entsprechenden Stellen in der Abbildungsmatrix dann nur auf der Diagonale einen Eintrag hat. Also wenn Sie sich das bildlich vorstellen, sagen wir, die Matrix hat die Größe n kreuz n und die ersten 5 Basisvektoren meinetwegen sind Eigenvektoren. Dann haben Sie an diesen 5 Stellen in der Diagonale immer einen Eintrag stehen, nämlich den Eigenwert, der dazu gehört. Danach können dann noch komische Dinge passieren, aber diese ersten 5 Zeilen der Matrix sind dann super. Die sind so wie die zweite Zeile in dem Beispiel. Und weil das so schon übersichtlich ist, sind Basen, bei denen große Teile aus Eigenvektoren bestehen, sehr schön für uns und sehr praktisch. Und ein erster Schritt ist, sich zu überlegen, wie kriegt man überhaupt linear unabhängige Mengen aus Eigenvektoren, denn damit geht es ja los. Das passt da drüben hin. Lemma 9.1. Es steht alles da. Vielleicht noch zu den Bezeichnungen. Die Abbildung heißt jetzt Alpha. Die Eigenwerte heißen Lambda 1 bis Lambda m. Und die Eigenvektoren sollen V1 bis Vm heißen. M ist aus n. Wir reden also jetzt über mindestens einen Eigenwert und einen Eigenvektor. Und wenn das jeweils nur einer ist, ist da auch nichts zu zeigen. Denn Eigenvektoren sind ja nie der Nullvektor. Und wenn ich eine Menge habe, in der nur ein Vektor liegt, der nicht der Nullvektor ist, dann ist die automatisch linear unabhängig. Da ist also nichts spannungslos. Interessant wird es bei 2 und bei größeren natürlichen Zahlen. Und so wie das da steht, sieht es doch irgendwie nach Induktion aus. Wir gucken irgendwie, wo fangen wir an, habe ich gerade erklärt, bei n gleich 1. Und dann schauen wir mal, ob wir mit Induktion über die Anzahl der beteiligten Eigenwerte und Eigenvektoren weiterkommen. Also Induktion über m und der Induktionsanfang ist n gleich 1. Und dann sind wir fertig, denn V1 ist linear unabhängig über k. Nicht der Nullvektor, deswegen können wir hier so argumentieren. Generell müssen wir ja bei solchen Vektoren in der Lebensschreibung nachher gucken, sind die überhaupt paarweise verschieden? Und da ist die Antwort ja. Also streng genommen muss ich da gar nicht drauf gucken, weil ich ja die Menge hingeschrieben habe und wenn da was doppelt stünde, dann würde ich den Vektor trotzdem nur einmal betrachten. Aber ich möchte hier sogar noch zusätzlich sagen, dass das wirklich m paarweise verschiedene Vektoren sind. Warum? Na, weil es Eigenvektoren sind zu paarweise verschiedenen Eigenwerten. Und das hatten wir vorhin schon mal. Ein Vektor kann nicht gleichzeitig auf 2 unterschiedliche skalare Vielfache von sich selbst abgebildet werden. Das heißt, mit dem Eigenwert ist dann klar, was der Skalar für diesen Eigenvektor ist. Es können nicht unterschiedliche sein und deswegen müssen diese Eigenvektoren paarweise verschieden sein. Gut, der Induktionsanfang ist schon gemacht. Jetzt kommt der Induktionsschritt, in dem wir das tun, was man hier halt so macht. M ist jetzt mindestens 2 und ich gehe den Schritt wieder von m-1 zu m, nicht von m zu m-1 und sage deswegen einfach, naja, immer dann, wenn ich jetzt m-1
von diesen Eigenwerten habe und die M-1 passenden Eigenvektoren dazu, dann soll das da schon stimmen. Das heißt, dann soll die entsprechende Menge schon linear unabhängig sein. Wieder so ein typischer Fall, wo man so ein paar Zutaten hat, die man benutzen könnte und die Frage ist, was probiert man zuerst aus? Wir haben da noch so eine Abbildung im Laufen, mit der wir bisher noch nichts gemacht haben. Ich schlage vor, wir wenden die einfach mal an. Und auf der linken Seite passiert da nicht viel, denn der Nullvektor geht auf sich selbst. Wenn wir jetzt also losrechnen, dann haben wir Nullvektor gleich Nullvektor abgebildet mit Alpha. Hieß das Ding Alpha? Ja, okay. Gleich. So, jetzt kommt die rechte Seite und ich wende da Alpha an. So, das ganze Zeug abgebildet mit Alpha. Was mache ich als nächstes? Was ist immer das nächste, was man macht in so einem Fall? Ich habe da so eine Summe, so eine Linearkonvektion stehen und wende auf all das Alpha an und Alpha ist ein Endomorphismus. Was ist die Zuckung, die ich habe? Was möchte ich anwenden? Da zucken jetzt auch vorsichtig Hände so. Ich habe verschiedene Zuckungen. Welche ist es? Ja?
Naja, das Alpha kann man in der Pauli reinziehen.
Genau, und was ist das? Was ist unser Stichwort dafür?
Naja,
Homomorphie-Eigenschaft. Gut, danke. Ich freue mich über deine Mitsamkeit. Vielen Dank. Gleich. Homomorphie-Eigenschaft. Diese Abkürzung wird der Freude, die ich empfinde, nicht gerecht. Dann laufen wir von 1 bis m und dann haben wir da Müdi mal auf Alpha stehen. Jetzt wird es interessant, denn über die Pauli Alpha weiß ich etwas. Oder? Ich weiß doch, wie die Pauli unter Alpha abgebildet werden. Ja, Sie wollen sagen, ich kann es genau sehen. Trauen Sie sich, was denken Sie?
Das sind die Eigenvektoren.
Genau.
Das heißt, wir werden Lambda mal.
Genau. Die Pauli Vektorfeld Lambda I. Und wenn ich mit Alpha abbilde, dann heißt das, dass diese Vektoren einfach mit Lambda I skalar multipliziert werden. Das kann ich einsetzen. Jetzt kommt also die Eigenvektoreneigenschaft. Dann steht hier Summe von 1 bis m, mu I mal, jetzt kommt dieser zweite Teil hier, Vi Alpha schreibe ich jetzt als Lambda I mal V. Ja, ist doch schon mal eine schöne Umformung.
Jeweils das Nullelement in Ordnung. In der Induktion ist die Menge
dieser Ausdruck hier hinten die 0. Das schreibe ich jetzt hier noch mit hin und lese es auch gleich nochmal vor. Und dann wische ich. Dann machen wir den Rest drüben. Mu i Lambda i minus Lambda n ist 0. Also nochmal, wir haben die Lektion angewandt, wir haben da die Nervenlektion stehen, bei der der Nullvektor rauskommt. Die beteiligten Vektoren bilden eine unabhängige Menge, keine Lektion. Also müssen all diese Koeffizienten hier vorne 0 sein. Und ich schreibe die Koeffizienten hin, indem ich für jedes i einmal den Koeffizienten hier ausformuliere. Mu i Lambda i minus Lambda n mal i gleich 0 zu haben.
Koeffizienten sind 0. Jetzt muss ich hier irgendwas umschalten. So.
Ich schreibe es nochmal kurz ab. Wir haben da ja jeweils dieses Mu i drin stehen. Das heißt, für jedes i kann man dann dieses Mu i ausklammern. Das ist eine Anwendung des Distributivgesetzes im Körper K.
Ja, genau. Ich darf die Reihenfolge ja verändern. In Körpern habe ich bezüglich der Multiplikation das Kommutativgesetz. Und dann ziehe ich einfach links das μ i raus und dann steht da noch Lambda i minus Lambda m.
So. Das ist doch jetzt ziemlich super, denn hier steht ein Produkt in einem Körper, bei dem 0 rauskommt. Das Thema hatten wir vorhin schon so ähnlich. Polynomring. Wenn ich das Polynom als Produkt da stehen habe in einem Polynomring der beiden Körper, dann müssen die beiden beteiligten, muss eins der beteiligten Polynome mindestens das Nullpolynom sein. Und in Körpern haben wir ja auch so ein Rechenregel, die Nullteilerfreiheit. Wenn ich einen Körper 0 als Produkt von Körperelementen schreibe, dann muss mindestens eins der beteiligten Elemente 0 sein. Also gucken wir doch mal, was ist denn da 0? Die rechte Seite ja wohl nicht. Denn diese i's laufen von 1 bis m minus 1, da ist das Lambda m überhaupt nicht dabei. Und die anderen sind ja andere Körperelemente. Diese Lambdas waren als paarweise verschieden gewählt, das sind unsere Eigenwerte, die wir angenommen haben. Und wenn ich verschiedene Körperelemente habe und das eine vom anderen abziehe, dann kommt da nicht 0 raus. Das ist die Eindeutigkeit des additiven Inversums, der additiven Gruppe des Körpers, das ist die ganze Zeit eindeutig. Das ist also auf keinen Fall 0, dann muss immer, immer für jedes i das μ 0 sein. Das heißt, dass diese μs, diese Koeffizienten vom Anfang, alle 0 sind und das ist gut. Wir sehen gleich warum, wir sind dann nämlich fertig. Nach den Voraussetzungen sind Lambda 1 bis Lambda n paarweise verschieden.
wir nochmal gucken, wie wir hier angefangen haben da oben, dann steht eine Linearkapazität, die 0 weg. Und wenn alle anderen Mühs bis auf das letzte 0 sind, dann muss das letzte Müh auch noch 0 sein. Damit sind wir dann fertig. Eigenschaft anwenden, irgendwas umschreiben, umgruppieren, den Nullvektor wieder darstellen, Induktion anwenden, alles alte Hüte. Aber gut, dass wir das ab und zu wiederholen, wir haben jetzt ja gemerkt, das schadet nicht, das zwischendurch nochmal aufzufrischen. Da die dritte Klausur nicht mehr so weit weg ist, und ich weiß, viele von Ihnen brauchen die gar nicht mehr, aber schreiben vielleicht einfach mal mit und wollen nochmal gucken, wie fit bin ich denn? Da das so ist, möchte ich Sie ermutigen, jetzt immer mal wieder, wenn Sie merken, ups, ich habe ja voll vergessen, wie es mit der Abbildungsmatrix geht. Oder ups, ich habe ja voll vergessen, wie ich diese Umformung mache bei linearen Abbildungen. Wenn Sie das merken, dann gucken Sie doch mal, schauen Sie, ob Sie das selbst üben können oder ob Sie noch mal ein paar Tipps brauchen. Ein paar extra Beispiele, kein Problem. Sagen Sie Jean-Luc, so wie sonst auch immer. Und wir sehen uns nächste Woche.